Peichzeit so fir de grösste Kino am Studio. Martin Reuter und Tom Dockerl. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dir wird drei Filme gucken, ein neues Kapitel, nämlich an der Star Wars Saga Mammendach an Gross Bierger. Fangen wir unten bei Star Wars an dem Han Solo. Wie geht den Han Solo zu dem Personage, wie wir ihn kennen aus den Star Wars Filmen, wo kommt denn alles hier? Und wie kommen nun den Millennium Falcon?
Sind das alles Frauen, die will beantwortet kriegen?
Ja, und wie hat sich seine Freundschaft mit Chewbacca entwickelt?
Will ihn das alles
ja,
wissen?
Ja, ich will das unbedingt von dir beantwortet kriegen.
Nehmen wir zu den Leuten über den Film. Okay. Das sind Frauen, die auch geschnitten gehen an die Antwort gesagt, dann am Film.
Okay, das hast du mit Han Solo.
Ich will gerade, was den Tom gesagt hat, ich habe das doch abgeschrieben. Willst du das überhaupt wissen?
Ja, wenn du kein Spezialist aus Star Wars passt vielleicht.
Also ich bin alles hier kein Spezialist aus Star Wars. Ich kann da nicht wirklich all Einzelfiguren nennen. Ich kann da nicht so in den erst an dem Film für das richtig abgedauert. Da könnten du nur da rum an den Originen leihen, du und du. Von dem ersten Film, den ich gesehen habe, habe ich mir nie die Frage gestellt, ob ich das überhaupt will wissen. Wer hat ihn für Drogen gemacht? Nach du? Nach dem richtigen Moment du? Und voilà, das war es.
Ja. Das ist ja eine Sorte Tendenz am Blockbuster-Kino, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, mehr 100.000 Geschichten rundherum die Geschichte zu erzählen, für dann die Möglichkeit so lange zu streichen, wie es wirklich nicht mehr geht. Gell? Also den Han Solo aus 77 abgetaucht an der Mos Eisley-Kantine, hat ein kleines Problem mit dem Greedo und hat definitiv als erstes Geschoss und hat sich vorgestellt beim Obi-Wan Kenobi, beim Luke Skywalker als ein dicken Checker, den der Castle Run gemäht hat an 12 Parsecs. Was das war, hat kein Mensch interessiert, war einfach ultra stramm und jeder weiß, dass den Han Solo den Castle Run an 12 Parsecs gemäht hat. Und es verwundert irgendwie nicht, dass ihn dann tatsächlich an einer 20 Minuten langen Sequenz gewiesen kriegt, wie das gegangen ist. Mhm. Und es hat sich nie irgendwie gefragt, wie ist das gegangen, was heißt das 12 Parsecs, das war einfach schuss. Das, und du kriegst ihn einfach wie seht ihr das?
Alles Mystère. Geholl, und du kriegst alles revelliert.
Ich meine, das sieht ein bisschen degutiert aus, das?
Nein. Nee. Okay. Ich finde, das auch mit großem Pleasure geguckt, den Film da. Aber das auf der anderen Seite ein bisschen, ich wollte das auch nicht wissen.
Das ist eigentlich auch die Mystifikation, ja. Die just bedenkt, irgendetwas bringt. Mhm. Und das tut dann also den zweiten Spin-off-Film von den Star Wars-Filmen, die waren ja anscheinend durchgedurcht als 3x3 Filme. Und weil Disney einfach hat alles abgekauft hat, dann dem George Lucas, da über und über mäßig viel Suchen, haben er angestachelt, für das Hesisch kann gemütlich an kalifornisch Sonne lehnen. Und sie haben gedacht, naja, du machst mir das, was wir wollen. Und wir produzieren alle Jahre so Film. Und aus dem Star Wars, aus der Star Wars Fried, die hat ja Guinness, also nur 93, die Leute bis 99 müssen werden, für dann definitiv ihre Kante begrüßt zu kriegen, mit der größeren Enttäuschung, die Episode 1 war. Und du warst ja immer 2-3 Jahre dazwischen. Und du gehst das nächste 10 Jahre nicht und du sind die Neide rausgekommen. Und das war immer, weil er das so kiest um Kuch, oder drauf vom Blockbuster-Kino, ein neuer Star Wars-Film, du rennst dich ran, das ist egal. Und dann reizt sich die Star Wars-Franchise an die nämlich Dynamik an, wie die Marvel-Filme. Und hier und da, und hat er das Gefühl, dass die denen einfach nur laufen. Und am Anfang, als bis dato nie irgendetwas, also Star Wars ist nie irgendetwas nur gelaufen. Die waren einfach da. Und wer noch immer dort Mannetten hat, wusste, ist schon ein Müllisch-Kuh hier. Und ich meine, immens viel Guss. Und dann geht gemeint, wir sind von allen Personagen eine Origin-Story zählen. Mhm. Und angefangen haben wir einen von den emblematischsten Figuren aus der populären Filmgeschichte, dem Han Solo, der ja inkarniert ging aus Harrison Ford. Und da hat ihn so ein junger Bubi, den aber ziemlich blotzig den ganzen Film überrascht.
Du musst ja jung sein. Du kannst ihm sein jung sein, nicht viel geheuer.
Nee, ich geheuer dem
Olden Ehrenreich.
Nicht viel, merci. Aber ich geheuer einfach dem Film-Apps viel. Und zwar etwas ganz Prinzipielles, obwohl es schlussendlich aber ganz kompetente Filme ist.
Genau.
Das ist nicht die Top, die Rogue One, wo 4 und 2 Uhr
dat huet och mir gut gemacht. Komm weg Lunde, die wird Rogue One nun zu diskutieren. Also der Film ist flott. Du hast eine flott Action-Szene, eine relativ lange Action-Szene noch, das dem am Zug. Die Personagen, das funktioniert doch alles mit, das ist einfach die froh. Das ist die grundsätzlich froh, wie weit geht das, die du Geschichte erzählt, eben weil dein dick, fett Müllischkau hast, die Lohnerenke gestracht geht. Das fand ich, geht eigentlich für einen Film nicht durch.
Wenn das waschgelöst geht, wäre das vielleicht nicht durch mit der Zeit. Hätte können etwas anderes, was hätte können dann Platz sein?
Wie meinst du?
Ja, Paul, versteht am Platz von der Beschreibung vom Hans Holosinger Vergangenheit an all dem, was man eigentlich könnte unbedingt wissen oder will wissen.
Das schlussendlich also wahrscheinlich den kannerischsten, naivsten Star-Wars-Film seit langem, das ist einfach eine Abenteuergeschichte, die Pardon für das deutsche Wort, das ist eine Mischung aus Heist, Movie und Western.
Science-Fiction-Western, ja,
das
genau.
Das ist eine Space-Oper, wie das für ein paar 50 Jahre war. Und du gehst in eine Gruppe von Personagen, die rennen einen MacGuffin hier, und der MacGuffin hier in dem Film ist sein Zucht Benzin, die dafür sorgt, dass Traumschiffe können an mit Lichtgeschwindigkeit, mit Lichtvitesse, weil das so das richtige Lützburg tut. Guckt mal an Dixie.
Extrem sehr.
Ja. Auf alle Fall sicher, sie ist alle gut nur dem immens wertvollen, hat der immens wertvolle Ressource hier. Und da sind natürlich auch Beiser an Kontrahenten mit am Spiel. Und da muss ich auch irgendwie das ganz eben an dem ganzen Universum da rauflechten, was am letzten Fünftel vom Film
ja.
Zerfällt mir das komplett.
Ja, ich fand, dass über Weitstrecken geht es groß, also geht es relativ gut. Du hast auch irgendwie gefiel den alten Ehrenreich gibt sich viel mehr gehen. Und nur doch Momente, du guckst wie den Harrison Ford. Mir alles das, was Harrison Ford ausgemacht hat, das, was George Lucas eigentlich als Swagger beschrieben hat, und hat sich anscheinend da beim Kollege Francis Ford Coppola inspiriert gehabt. Also wirklich in den Mund immer ziemlich weit oben, dann hast du nicht viel da. Da kann wirklich nur dann einzelne Momente durch. Den Harrison Ford war die Ideal Besetzung, den alten Ehrenreich als wahrscheinlich die beste von denen, die sich gemeldet haben oder auch nicht gemeldet haben, mehr das nicht der besten Han Solo.
Und dann hat ihn die ganze Postproduktions Albtraum gehabt von dem dritten Film, weil sie hatten alt Nesenkeier Realisatorin von dem Projekt Rufgeheit, also Kathleen Kennedy, die den Oberguru bei Disney, die sich über Star Wars Filme kümmert. Und da waren die zwei Jungen, die den Lego-Movie gemäht haben, den übrigens fantastisch aus Kugelisch direkt
genau. Ja.
Und, voilà. Und die Jump Street-Filme. Und das sind zwei junge Herren, die am Fong wirklich ein ganz interessantes Gespür für Komik haben und das irgendwie können verbannen mit studiotauglichem Material. Mhm. Und bis heute weiß kein so wirklich, was da geschieht, als ob alle Fälle sie geflohen an der Ron Howard, als er kommt. An der Ron Howard ist ja wirklich ein Artisan, vier umher, und hat ein paar Meisterwerke gemacht wie Apollo 13. Ich fand das ein fantastischer Film. Den Niki Lauda-Film Rush ist auch super, ich würde sagen, später wirkt. Aber liefert hier einen kompetenten Film auf, wo verschiedene Momente dran sind, wo ich mal wo ich Tand und Feier lehne, dass das Überreste sind von den zwei Jungen, die zum Beispiel aus dem Empire daraus so ein komisch Propagandamaschinerie machen, die Leute da rallackelt, so Starship Troopers mäßig, so Uncle Ben calls, Uncle Sam calls you, kommt hei, kommt bei den Empire an, mehr die schnappst Nützliches. Und du hast das im Moment, weil sie so Reklamen, die sind immens witzig. Und dann der Roboter vom Film als grandios.
Das fand ich genial,
den ist wirklich grandios. Also du hast den...
Mit den Kästen hast du noch mal dran am Drehbuch.
Wen?
Den Lawrence Kästen oder den Wolf Kästen?
Sind die zwei. Den Lawrence Kästen, den Empire Strikes Back mit geschrieben hat an den Episode 7.
Also sie schon richtig gut leid du mit dran.
Ja, mit das einfach schüsst, das voilà. Einfach okay mittelmäßig. Und es freut sich, wie wird das dort denn an der Zeit... Wie wird das halten? Best before haltbar bis hier unten. Und ich meine, da unten ist nicht immens lang. Aber vielleicht sind die Star Wars Filme ja auch Vielleicht sind die alten Star Wars Filme ja auch ganz anders. Mit das komplett die Diskussion im Star Wars Film ist sowieso ein ganz komplex, weil die Originalfilme, da sind einfach 40 Jahre vergangen, wo das konnte mich rotieren und so etwas oberstehen, was damals so als Sourcenschnitt also auch gedurcht ging. An hei geht in all Jahren so mit einer Erwartung an die Filme, die diese Manifeste nicht können erfüllen. Und da wenn du fragst, ich mich, ist das ein okayer Film, ist das ein schrecklicher Film? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gelitten, macht ihn nicht nach viel Männern gelitten, hat es sogar amüsiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich habe das mit meinem Bruder und mit meinem Mädchen gucken, die haben die ganze Star Wars Saga gesehen, wenn da doch alles gucken und wir haben es gut amüsiert. Aber das ist wie gesagt, die prinzipiell froh, hat das da müsste sehen.
Okay, wir lassen die so stehen, ja, die kann ich genau. Für sich selber beantworten. Mamendach steht für unter dir an diesen Film aus Frankreich, den Loriva bei uns an der Kino kommt, als an der passt bei dem Sujet.
Was du bei meinem letzten Remark, was du da musst sehen, kann ich nicht mehr weitermachen. La Fête des Mères, also etwas.
Okay. Du hast einen guten Film heute dabei.
Wegen mir ist eigentlich Mamendach.
Den ersten Sonntag, zweiten Sonntag am Juni.
Merci.
Hi bei uns, den zweiten Juni, zweiten Sonntag am Juni. Ich kann aus eigener Erfahrung schwätzen. Also es geht ganz viele Mamen. Es geht, an diesem Jahr ist ein Zehnte, ja. Es geht um ganz viele Mamen, der Junker, Frauen, die am Gange sind, zu gehen. Mhm. Der Junker, die just gesehen und dann nicht wissen, ob sie durch Madarins gehen, dann der mit kleinen Kanner, mit großen Kanner, der mit ganz alle Kanner, voilà. Du hast wirklich die ganze Bandbreite von allen guten Situationen, die Mamen können an ihrem Leben durchmachen. Du hast wirklich Gefühl, hey, du hattest ein Lust. Wir brauchen noch einen, den so alles, wir brauchen noch einen, den so alles, wir brauchen noch einen und der. Und das ist auch alles ganz brav aufgehakt. Und das ist auch ein bisschen das Wort, was bei diesem Film doch irgendwie das Job drängt, das brav. Das ist kein extrem witziger Film, das ist auch kein ugriffiger Film, das ist auch kein melancholische Film, das ist auch kein, voilà. Du hast es gesehen und da weißt du eigentlich nicht richtig, ja, was will es da? Will es ein Hommage sein und die Gutmame will es ein Hommage sein und die Pferde springen, nie auf ihre Mom sind, auch nach Frau zu sehen oder sich schreiken durch das. Voilà. Das ist ein bisschen, ich hatte mein von dem Film so das Gefühl, es wäre ein, so ein bisschen wie die Kadoam-Masonien, die ist für Mom. Die ist für Mom und der Chris, weißt du, so wie das neue Pfaffeleisen oder die neue Stöpsel oder so.
Mach den Witz euch selbst zählen.
Ja, nee, ich will das kurz durchgefahren, nicht viel kriegen, den zweiten Juni, den zweiten Sonntag.
Nee, das finde ich auch nie krit. Ich muss so, es sind ein, zwei Situationen, die ich wirklich ein bisschen lustig fand, wenn Mammen demonstrieren während der Schule, weil das Basteln von einem Mammen das Kado aufgeschafft wird, weil mittlerweile die Situation nicht so ist, dass Hitler kommt, du hast eine Mama, sind da die zwei Pappen, sind da die zwei Mamen, die haben,
okay. Voilà.
Und das war ein bisschen lustig. Aber, voilà.
Das Ganze ist ja La Fête des Mères. Wurde dann, das ist der Kado, du hast am Anfang mit den Abhängen, oder wie, dass die noch nicht mehr in der Schule
Nee, das ist einfach so klingen für die Wehr, den okay. Sich da raschlecht, weil die eben dort Situation ist von den Mamen, mit Kanner, die skolarisiert sind, ja. an einer Primärschule. Und du hast dem Ganzen hast einen so seriösen Innenbau, wo es Geschichte erzählt kriegst von der Frau, die am Anfang der Mamen deren Leben gerufen hat, und das am Anfang du den ersten Teil von ihrem Leben darum gekämpft hat, für überhaupt so etwas an das Leben zu rufen, und den zweiten Teil von ihrem Leben dann gekannt an einer Klinik, an ihren
Aufenthalt. An einem Asyl, an einem Heim.
Ja, nein, nicht so richtig
Heim. An einem Asyl?
Nein, als Heilem.
Freier wird dafür gebraucht für eine Klinik, wo Leute sind, die vielleicht psychisch oder psychiatrisch Problematik
haben. Okay.
Voilà.
Paul, ist schon direkt mal Gasperisch gedurcht.
Ich war nicht so Gasperisch. Und sie hat an die hat das bezahlt von der Assoziation von den Blumenhändlern in Amerika. Die haben da Merci gesagt, und das wäre natürlich etwas gewesen, wenn die Frau das realisiert hat, dann wäre es wahrscheinlich nicht dummer. Ja, voilà. Und das ist ein bisschen so der Kader vom Film. Schon ein bisschen geliebt.
Sind da wenigstens Flottmammen dran oder irgendetwas schießen? Also Tom, inspiriert das du dich?
Gut nicht.
Tisch, das ist wirklich nicht so wert, wie sich die Plastik.
Ja, ich weiß nicht, das so die Zucht von solchen Filmen, den so du hier plätschert, wo es da viel bekannt Leute hast, an der Miala Generation, du hast Carmen Maurer, du hast Marie-Christine Barrault, Nicole Garcia, dann hast du bei den Jungen, Audrey Fleurot, Clotilde Courot, Noémie Merlant, der am Gangen aus Lohai zu Lützburg zu drehen, auf einem Tournage. Also, du hast jung, genau, du hast von allem.
Wie voilà. Sind all die Leute?
Genau, das ist die eine Frage, auf die man haut, keine Antwort hätte von. Das ist für jeden Verein, dass jeden Verein die Mom aus, und jeden Verein hat eine Mom, findet etwas an dem Film, was wird aussprechen. Mit das nicht stark genug, dass ich wirklich das Willen der Mutter auseinandersetze. Ich freue mich auf meine Mom, der ich weiß auch nicht, was ich kriege. Ich brauche auch keine Stöpsel, so kleine Waffel als Nummer.
Also ich hatte es ja dick Lust auf Waffel schon, muss ich sagen. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe währenddem Martin hier monologisiert, dann ich mal die nächsten Mammen, die ich angedrohen habe, meine Agenda, den 10. das Jahr, den 9. nächstes Jahr, an der 14. übernächstes Jahr. Das geht witz kontrolliert.
Du hast doch einen Alarm dabei gemacht, dass du fix mal Zeit daran erinnert, dass du zu spät kommst mit dem Kado oder so.
Das ist nicht ganz basteln.
Das kommentieren wir nicht.
Basteln ist immer gut, Mama, sie ganz froh, wenn sie selbst gebastelt kriegen, oder?
Ja.
Du musst nur hier.
Ja, super, super. Okay. Man kann aber nicht hören. Alle.
Voilà. Wir gehen an Birger Mountain. Wie kann die Faszination für Birger erklären? Das ist eine von den Hauptfrauen an dem Dokumentär, den hilft spektakuläre Bilder dann auch nicht mehr impressionant Stimmen bietet. Die vom William Dafoe, Tom. Du warst an Birger.
Ja, ich war an der Birger. Und wir waren zwar schon am Star Wars an der Birger. Du hast eine lange Sequenz, eben die man sucht, die aus an wunderschönen Schneelandschaft gefilmt. Ich habe nur geguckt, das waren die herrlichen Dolomiten. Und ich hatte dick Lust, an den nächsten Flieger zu klammern. Und du erinnerst vielleicht, wo Dolomiten sind. Ich habe nur geguckt, wo das ist. Ich meine, das ist nicht Frankreich.
Super, ja. Italien?
Italien, natürlich, das Italien, wollte ich testen. Auf alle Fall, die Dolomiten sind immens. Und gleichzeitig lebt am Utopia ein Film, da sind nicht mehr Bücher dran, und zwar von überall. Italien, Frankreich. Ob es Dolomiten war, weiß ich nicht, weil sie sich aber alle ein bisschen ähnlich, so Steine, Eis, Schnee. Und die Realisatrice, eine Dokumentaristin, Jennifer Peedem, die schon für ein paar Jahre ein Dokumentarfilm gemietet über Sherpan, der Film hat Sherpa geheißen, und da geht es um die Giden um Everest, die reich Westler, da den Birsch rupschläfen, und was das alles kostet für sie, finanziell, psychologisch und auch lebenstechnisch, weil du gehst da natürlich drauf, und da lässt den Westler aber egal, Hauptsache, die kommen für 20.000 Euro da drauf.
Ja.
Voilà, die Madame hat sich eine zweite Kehr an die Birger gewohnt, aber weltweit, und hat sich dem Thema gedreht, was als en gros die grosse Allure vom Mensch oder von einem minimalen Prozentage vom Mensch, den ihn auf die lebensgefährlich ries und spitzt von einem Bier streift. Das versuchte Film 70 Minuten lang zu erzählen.
Also, so wie du drauf guckst, Tom, ist das absolut nicht passionant gewesen, ehrenschmisch.
Ah, nee. Also, ich weiß, also ich habe die letzten Monate aus ganz persönlichen Gründen immens viel Bierfilme geguckt. Mhm. Und das tut mir selber wirklich von den Dokumentären, eine von denen 10 besseren, die ich gesehen habe.
Okay.
Und zwar nicht nur nicht mehr, weil den australischen Orchester, wie nennen die das, Musik de Chambre, den Australian Chamber Orchestra, Kammermusikorchester, die haben Mathilde von Originalmusik, von einem Herrmann namens Richard Toccanetti, ein Bonson angespielt, die natürlich versucht, irgendwie der Magnitude von denen Bierger ist, wie gerecht zu gehen, weil William Dafoe an den Text, den geschrieben hast, vom Robert McFarlane, das ist ein Autor, den hat versucht, das irgendwie wieder zu fassen, und sie versucht, das irgendwie zu klären, ja okay, also der Bierge, die Natur selbst, das kann ich nicht kontrollieren, und der Mensch versucht, das aber. Und was hier steht, das sind da irgendwie bannischt Dämonen, die die Menschen da versuchen, da irgendwie zu verschaffen. Also der Film versucht ein bisschen Terence Malickisch philosophisch, metaphysisch zu gehen.
Okay, bewegst du dich da oder sind wir Standbilder von Bier oder erzähl mir das?
Ah, nee, es flitzt, es flitzt mit der Kamera und flehen von rechts und links, oben und innen herab an. Ich habe drüber an die Leute nur an das.
Okay, sie Leute zu gesehen.
Ah, ja, ja. Sie Leute zu gesehen, es schwätzt einfach keiner an der Kamera. Das ist so ein bisschen wie dem Ruttmann sein Berlin-Symphonie einer Großstadt. Das ist heuer Symphonie auf Bierger gemäht. Es sind auch ganz andere Chöre, es sind ganz viele Ralentien dran. Dann hört den immens viel, wie nennt den das? Fast Forward, ich will das nicht Englisch wird benutzt für mich. Bon. Das hört dann so ein bisschen so Koyaniskazi-mäßig allüren. Da dann gibt es eine Kritik drauf gemäht, wie die Menschen mit den Skier, mit den Skieren, Sorten, wie sie da versichern, einfach die Faszination, wie ich ähnlich zu kanalisieren, die manner gefährlich ist, an die er dann aber von Menschen aber ziemlich zynisch um Leben erhalten. Und dann sind natürlich die ganzen Extremsportler da, die wie den Text sieht, wie der Willem Dafoe sieht, die sind half der half, die sind, wie sie heißen, ja, half in love with themselves and half in love with oblivion. Also so sprich tauchen die ganzen Zeit ab und wie sich darauf alle ist, dass das Leben ist, dass das immens den voilà, den Hüttebs davon. Okay. Und für das am Kino zu sehen, als meinisch, die größte Plüvalü, ich meine nicht, dass kein IMAX-Film mehr so etwas mehr sehen am IMAX-Kino gesehen, meinisch.
Martin, gesagt, den dann zu Lützburg vor? Am Utopia.
Und es ist auch schon ganz sporadisch, wie überhaupt die
Dokumentären.
Sie programmieren ja alle Woche ein Dokumentär, den dort noch vom letzten Jahr an Leifmengen schaut und danach vielleicht ein oder zwei Mal lebt immer mit was. Du weißt, das ist immer ein bisschen chaotisch, für da ranzukommen. Ich habe mich gerappt gekriegt. Und voilà, lebt heute Abend an. Ich kann da persönlich schon rekommandieren. Vielleicht finde ich auch über die letzten Meinen unmusischen Bierflip entwickelt, den wenig Leute können nachvollziehen, obwohl ich noch nie ob ich geklommen bin.
Ich meine, ich brauche das doch nicht. Meine Bilder sind impressionant. Also ein Trailer, den es schon am Kino gesagt hat, der bringt doch auch genau darüber, die Faszination vom Bier. Und ich meine, sind da genug, die das super fanden. Und ich meine, die sollen das doch gucken.
Mit das ist natürlich einfach, wenn du ein riesiger Orchestralmusiker hast, die irgendwie die Bilder da abgeschnitten hast. Es funktioniert. Und dann hört ihr so Leute wie Chopin, Beethoven und die ganzen Konsorten, die auch noch mit einer Lösch gehen, also der Vivaldi mit seinen feier Jahreszeiten.
Okay.
Pardon, live klassische Musikredaktion. Dann hört ihr die vier Jahreszeiten, ich weiß nicht, was für ein Deal, auf alle Fall die berühmt nehmen.
Interessant, froh, wie lange Zeit dauert das Ganze gefilmt? Gesehen wir dann die vier Jahreszeiten an der Birge?
Nein, die sehen wir da nicht mehr. Sie versichern irgendwie tatsächlich dem gerecht zu sein, was die muss sich um Mass und Land, die sich ein Dreckstrom schert, wenn die Menschen sind, die da rüber aufklammen und die lange nur Eiswerten da sind. Das ist alles, voilà, das ist alles da dran, ohne total Terence Malickisch Sülz zu sein.
Gut.
Vielleicht sind wir schon start. Nächste Woche, was über was schwätzen wir nächste Woche? Nächste Woche laufen so viele Mal wie Seven Days in Entebbe und dann The Good Curve vom Radio 100,7, The Guernsey Literary and Potato Peel Society. Dann ein Regiearbeit von François Damien, der sich selber inszeniert und zwar mit einem unmusischen, ekligen Schnutz und krumm Zahn im Gesicht. Und dann am Utopia Abstandenz The Extraordinary Voyage of the Fakir. Nie davon erheben, vielleicht ist das ja eine Überraschung. Aber vielleicht auch nicht.
Ich bin ganz gespannt. Merci Martin, merci Tom.
Ciao.